ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Mehr Kompetenzen für die Berliner Polizei, verbesserter Schutz für Opfer häuslicher Gewalt und eine dauerhafte Videoüberwachung an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Auf all das hat sich die Berliner Regierungskoalition aus CDU und SPD auf einer Klausur verständigt. Ja, und wie die Reaktionen auf diese Pläne ausfallen, das fasst uns Landespolitikreporterin Sabine Müller zusammen.
Auf diese Ankündigung hat Noah Ursprung von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen seit Jahren gewartet. Wenn Partner gewalttätig werden, soll es ihnen bald doppelt so lange verboten werden, die gemeinsame Wohnung zu betreten. 4 statt bisher 2 Wochen.
Die Zeit soll den Betroffenen dazu dienen, dass sie sich Hilfe suchen können, die Situation nochmal neu sortieren, und so überlastet, wie das Hilfesystem derzeit ist diese längere Zeit auf jeden Fall notwendig, weil man zurzeit gar nicht so schnell Hilfe bekommt, wie man das vielleicht bräuchte.
Grundsätzlich gut findet Noah Ursprung auch, dass gefährliche Ex-Partner mit Annäherungsverbot in Zukunft eine elektronische Fußfessel verpasst bekommen können und Betroffene schnell gewarnt werden, wenn sich die Person nähert. Allerdings fordert Ursprung mehr flankierende Maßnahmen wie verpflichtende Täterkurse und zusätzliches Geld für Prävention. Der AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß begrüßt Pläne für Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten und die Regelung zum finalen Rettungsschuss. Aber das reiche nicht, kritisiert er mit Blick etwa auf Messerangriffe.
Keine dieser Maßnahmen liefern eine Antwort auf diese explodierende Gewaltkriminalität.
Doch, glaubt Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. Er verspricht sich viel von der geplanten Videoüberwachung unter Einsatz künstlicher Intelligenz.
Wenn wir irgendwo jemanden haben, der mit einem Messer rumläuft in einem Bahnhof, dann ist halt die Eintreffzeit der Polizei entscheidend. Und das wäre schön, wenn dann über Videotechnik das vielleicht schon vorher erkannt wird, bevor Zeugen, die vielleicht um ihr Leben rennen, weil sie Angst haben, abgestochen zu werden, die 110 wählen und Polizei dahin kommt.
Die schwarz-roten Pläne würden die Arbeit der Polizei und die Sicherheit in der Stadt verbessern, meint Jendrow. Zweifel beim grünen Innenexperten Vassili Franco.
Die vorgelegte Novelle des Berliner Polizeigesetzes simuliert vor allem Sicherheit.
Franco bezweifelt, dass genug Geld da ist für die Ausweitung der Videoüberwachung. Und die geplanten Eingriffe in verschlüsselte Kommunikation, etwa bei WhatsApp, schrammten so knapp an der Verfassungsmäßigkeit vorbei, sagt er, dass sie wohl nur selten eingesetzt würden. Kritik auch vom linken Abgeordneten Niklas Schrader.
Mit diesen neuen Befugnissen wird tiefer und intensiver und flächendeckender in die Grundrechte der Berliner und Berlinerinnen eingegriffen. Und erhöht einfach das allgemeine Überwachungsniveau.
Und was wird es bringen, fragen Datenschützer wie Tom Jennison vom Verein Grundrechtekomitee.
Der Nutzen, der dabei rumkommen wird, ist absehbar überschaubar. Und in beiden Teilen ist das alles im Bereich der symbolischen Politik.
Berlins Datenschutzbeauftragte Maike Kamp kündigte an, die Pläne sehr genau zu prüfen. Gegenüber dem RBB machte sie schon deutlich, dass sie verschiedene Punkte kritisch sieht. Die angekündigte Ausweitung der Videoüberwachung etwa sieht sie als erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Die beiden großen Bronzefiguren von Karl Marx und Friedrich Engels in Berlin-Mitte, übrigens auch ein beliebtes Fotomotiv, die blicken derzeit nicht nur zum Fernsehturm, sondern auch auf eine riesige Baustelle. Das Areal dort mitten im historischen Gründungskern Berlins soll bis 2027 neu gestaltet werden. Heute gab es den ersten Spatenstich und für uns war rbb24-Reporterin Johanna Sagmeister mit dabei.
Wir gehen ja mal runter bis zum Zaun, ne?
Bauherr Christoph Schmidt läuft die Stufen Richtung Spree hinab, vorbei an kniehohen Brennnesseln und vergilbtem Gras. Er ist Chef vom landeseigenen Unternehmen Grün Berlin, das hier heute anfangen wird zu bauen. Ein paar Erdhaufen und Bauzäune lassen bereits erahnen, dass hier etwas passieren wird. Am Ufer kommt Schmidt dann ins Schwärmen.
Hier schaut man ja in die untergehende Sonne und das im Kontext mit dem wunderbaren Berliner Dom. Das ist ja ein unglaublich wertvoller Stadtraum, den wir haben.
Ein wertvoller Stadtraum, der bisher kaum genutzt wurde. Entsprechend pathetisch auch die Worte vom regierenden Bürgermeister Kai Wegener beim Baustart am Morgen.
Jetzt geht es endlich los, hier in der historischen Mitte etwas zu entwickeln, was, glaube ich, einzigartig werden wird.
Entstehen soll eine große Parkanlage mit Liegeflächen, Bäumen, die Schatten spenden und Flächen zum Spielen. Ein Highlight wird die Treppenanlage runter zum Spreeufer mit Sitzstufen und einem Wasserspiel. Dieser Bauabschnitt wurde heute pressewirksam eröffnet.
Und zuwerfen, aber richtig hoch. 1, 2, 3 und jawohl. Und einer noch. Perfekt. Und der letzte.
Geplant wurde das Marx-Engels-Forum seit 2015 in einem sogenannten partizipativen Verfahren. Über 10.000 Berlinerinnen und Berliner haben sich beteiligt und insgesamt 10 Hauptlinien verfasst, die nun auch alle so umgesetzt werden sollen, heißt es in der Pressekonferenz. Eine Anwohnerin, die mit ihrem Kind oft über den Platz läuft, freut sich.
Ich glaube, dass viele Touristen das hier auch nutzen und ich denke, es wäre schön, wenn das ein gemeinsamer Platz werden kann für Anwohner und auch Touristen.
Vorausgegangen war eine jahrelange Diskussion. Es gab Stimmen, die wollten keinen Park, sondern eine Rekonstruktion der historischen Mitte, also eine Altstadtbebauung rund um die Marienkirche. Am Ende setzte sich die Idee vom offenen Freiraum durch. Christoph Schriener, Bezirksstadtrat von Mitte, sieht das als Erfolg.
Weil es schon zeigt, dass auch nicht nur, ich nenne sie jetzt mal Westberliner Perspektiven, aus Architektenträumen gehört werden, sondern auch Lebensrealitäten der letzten Jahrzehnte.
Denn der Platz war während der DDR ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die sich vom Staat distanzieren wollten, sagt Schriener.
Und das ist eine Geschichte, die viele Menschen noch biografisch erlebt haben. Und das wäre überschrieben worden, hätte man jetzt hier einfach was gebaut.
Etwa 34 Millionen Euro soll das Projekt kosten. 2027 soll das neue Marx-Engels-Forum dann fertig sein.
Das Marx-Engels-Forum in Berlin-Mitte wird seit heute umgestaltet. Ein Beitrag von Johanna Sagmeister war das. Großer Schreck. Heute früh in Karstädt in der Prignitz. Dort stand plötzlich eine Fabrik in Flammen, die Haferflocken produziert. Hunderte Rettungskräfte der Feuerwehr waren den ganzen Tag über dort im Einsatz. Für uns ist Jasser Speck zum Brandort gefahren und er hat dort auch den Besitzer des Werks getroffen.
Ich bin schockiert. Ich konnte es gar nicht glauben. Als ich heute Morgen den Anruf erhielt, dass es bei unserer Avena brennt, konnte ich es erst gar nicht glauben. Das wird viele Millionen kosten, diesen Betrieb wieder so instand zu setzen.
Die Produktion der Cerealien ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Frank Plüschke will dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. Nicht zuletzt, um seinen rund 50 Mitarbeitenden etwas Hoffnung zu spenden.
Also wir sehen das natürlich als harten Einschlag, aber es ist nicht das Ende, sondern wir gucken nach vorne und wollen mit unseren Mitarbeitern, die wir hier vor Ort haben, an der Zukunft bauen.
Schon im Laufe des Montagmorgens habe das Feuer dann auch auf weitere Gebäude auf dem Firmenkomplex übergegriffen. Laut Feuerwehrangaben sind neben der Produktionshalle auch ein Verwaltungsgebäude und eine Packerei betroffen. Den Einsatzkräften war es im Laufe des Tages nicht möglich, das Gebäude zu betreten und das Feuer im Inneren zu löschen. Im Feuerwehrsprech nennt man das einen Innenangriff. Die Löscharbeiten waren also nur von außen möglich, der sogenannte Außenangriff. Der Brand war am Mittag schon unter Kontrolle.
RBB-Reporter Jasser Speck war das über den Brand in einer Haferflockenfabrik in der Prignitz. Zurück nach Berlin. Das Tempelhofer Feld, seit Jahren eine Oase mitten in Berlin, unter anderem für Rollschuh- oder Fahrradfahrer. Und ein Thema auch schon seit Jahren, was soll mit dem Gelände passieren? Sollen hier neue Wohnungen gebaut werden? Zumindest an den Randflächen des Felds kann der Senat sich sowas vorstellen und er hat deshalb einen internationalen Ideenwettbewerb ausgelobt. Heute wurden 6 prämierte Entwürfe vorgestellt, mehr dazu von rbb24 Landespolitik-Reporter. Jan Menzel.
Das Feld als Stadtlichtung von einem Waldsaum umgeben, so sieht es einer der prämierten Entwürfe. Tempelhofer Atem nennt ein Kopenhagener Büro seine Skizzen mit luftiger Bebauung am Rand im Süden des ehemaligen Flughafengeländes und einem ökologisch klimaresilient gestalteten Feldinneren. Ein dritter Entwurf kommt fast wie ein Wimmelbild daher. Das Feld soll frei bleiben, neue Zugänge erhalten und mehr von den Menschen genutzt werden. Ateliers, Sportflächen, Gartenprojekte, aber auch Wissenschaft stellen sich die Planer vor. Insgesamt 164 Entwürfe wurden eingereicht. Die Jury siebte 6 davon heraus und prämierte sie. Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, ist mit den sehr unterschiedlichen Ergebnissen zufrieden.
Dieser Ideenwettbewerb hat gezeigt, dass er aus dem Tempelhofer Feld noch sehr viel mehr machen kann für die Stadtgesellschaft und für die Nutzung der Stadtgesellschaft.
Mehr Sportmöglichkeiten und neue Freizeitangebote führt Gäbler an, verschweigt aber nicht, worum es ihm und dem Senat vor allem geht, eine neue Debatte über Wohnhäuser auf dem Feldrand anzustoßen. Die Entwürfe, sofern sie Bebauung vorsehen, schlagen einen Häusergürtel am südlichen Rand oder eine luftige Gartenstadtarchitektur am Tempelhofer Damm vor.
Insofern alle die, die sagen, es darf sich nichts ändern, sind hiermit, glaube ich, eines Besseren belehrt, dass sich sehr wohl was ändern kann.
Doch die Hoffnung des Senators, mit den alten Debatten abzuschließen und mit dem Ideenwettbewerb noch einmal neu über das Tempelhofer Feld zu diskutieren, lässt die Opposition sofort zerplatzen. Michael Effler von der Linksfraktion.
Ich finde, das ist sehr erstaunlich, dass 4 von 6 Entwürfen eine Freihaltung des Tempelhofer Feldes vorsehen. Dafür hätte man, glaube ich, diese 3 Millionen Euro nicht ausgeben müssen.
So viel haben der internationale Ideenwettbewerb und das Werkstattverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern bislang gekostet. Für Effler, wie auch den grünen Abgeordneten Julian Schwarze, rausgeschmissenes Geld. Beide halten daran fest, dass das Feld frei bleiben soll. Und Schwarze warnt Senat und Koalition davor, das Tempelhof-Gesetz, das diesen Zustand sichert, zu ändern.
Wir lehnen eine Gesetzesänderung ab und finden, dass auch der Volksentscheid von 2014 weiterhin gilt. Und auch die Dialogwerkstatt, die der Senat selber durchgeführt hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger eindeutig gesagt haben, das Tempelhofer Feld soll nicht bebaut werden.
Und doch die Diskussion geht weiter. Im Juli werden die Wettbewerbsideen im Werkstattverfahren besprochen. Im Spätsommer soll es eine öffentliche Ausstellung der Entwürfe geben. Und dann sind Senat und Koalition am Zug. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD vereinbart, die Möglichkeiten einer, so wörtlich, behutsamen Randbebauung auszuloten. Offen ist aber noch, ob und wie die Bürgerinnen und Bürger mehr als 10 Jahre nach dem ersten Volksentscheid noch einmal über die Zukunft des Tempelhofer Felds abstimmen werden.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Ina Tschitschikowski. Männer als Kita-Erzieher gibt es inzwischen einige. Tagesväter statt Tagesmütter hingegen sind immer noch eine Seltenheit. Matthias Rost aus Dalgo-Döberitz ist so ein Tagesvater. Anfangs wollte er nur zeitweise seine Tochter zu Hause betreuen, gemeinsam mit anderen Kleinkindern. Die sind inzwischen alle groß, aber Tagesvater ist er immer noch.
Aaron, wo ist denn der Bagger drin?
Ja, macht ein tiefes Loch.
Bagger.
Ja.
Da ist was.
Musst du da lang fahren? Fährst du mit Mama da lang?
Normalerweise betreut Matthias Rost hier 5 Kinder. Heute sind nur Aaron und Anton da. Die anderen haben sich erkältet.
Den Unterschied merkt man schon, also ob sie jetzt 5 sind in der ganzen Gruppe oder 2 sind. Also der Tagesablauf ist natürlich eigentlich der gleiche. Ich kümmere mich genauso um 2 wie um 5. Ja, es macht einfach Freude, die Kinder denn aufwachsen zu sehen. Und wenn man die denn abgibt nach 2 Jahren, dann haben sie bestimmte Sachen gelernt oder können bestimmte Sachen, können sich die Jacke vielleicht anziehen oder Schuhe anziehen.
Eigentlich ist Matthias Rost von Beruf Mediengestalter für Bild und Ton. Als seine Frau nach der Babypause weiter studieren wollte und er keinen Job fand, entschloss er sich, seine Tochter und 2 weitere Kinder zu Hause zu betreuen. Nach einer pädagogischen Weiterbildung erhielt er die Zulassung. Das ist nun 20 Jahre her. Inzwischen blitzt das ein oder andere graue Haar durch.
Ja, es ging so dahin, würde ich sagen. Also konnte mir das am Anfang natürlich nicht vorstellen, dass es so lange wird oder überhaupt diesen Beruf zu ergreifen. Also, man muss das wollen, man muss das aushalten. Es geht nicht immer geradeaus. Man hat die ganze Bandbreite der Gemütszustände und begleitet die Kinder in der Entwicklung.
Vor 12 Jahren ist Matthias Rost mit seiner Familie von Falkensee nach Dalgo-Döberitz gezogen. Hier leben sie auf einem 4-Seiten-Hof mit einem großen Garten, vielen Spielgeräten, einer Rutsche und einem kleinen Holzhäuschen.
Aaron, guckst du raus? Mach mal auf die Tür.
Tagesväter wie Matthias Rost gibt es kaum. Auch in seinem Umfeld hat er ausschließlich Kolleginnen.
Auch bei den Fortbildungen bin ich dann meist allein auf weiter Flur. Aber gut, daran hat man sich gewöhnt.
Obwohl der 47-Jährige meist ausgebucht ist, hat er immer noch mit Vorurteilen von einigen wenigen Eltern zu kämpfen.
Wenn sich die Eltern bei mir vorstellen, dass denn der Papa denn eher mal mitkommt, wenn denn die Tochter bei mir betreut werden soll und dann das sozusagen, dass sie auf Nummer sicher gehen und was ist das denn für einer und man ist ja dann immer schnell in diesen Klischees drin als Mann, aber das ist wirklich ein ganz geringer Prozentsatz.
Für die Betreuung der Kinder gibt es einen extra Trakt mit eigener Küche. Matthias Rost liebt seine Arbeit, trotzdem ist es nicht immer leicht als Einzelkämpfer.
Heute gibt es Hühnerfrikassee mit Reis. Doch.
Nach dem Essen werden die Kleinen bettfertig gemacht, egal wie alt sie sind.
Sie sind mittags alle so müde, ob die jetzt 2 Jahre sind oder schon fast 3 Jahre sind.
Matthias Rost wünscht sich, dass die Tagesbetreuung generell denselben Stellenwert erhält wie die Kita-Betreuung und dass noch viel mehr Männer seinem Beispiel folgen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.